Ich möchte vielleicht mal zwei Dinge vorausschicken. Das erste ist, ich habe noch nie nur vor Frauen gesprochen. Und das zweite, ich bin eher ein sensibler Mensch, deswegen schaut mich bitte freundlich an. Das würde mir helfen. Ich möchte jetzt mir einfach für die Zeit des Vortrags die Freiheit nehmen, vom Sie auf Du umzusteigen, weil mir das hilft beim Reden. Ich hoffe, es ist mir keiner böse. Nach dem Vortrag sind wir wieder per Sie. Genau, Steffi Kaiser heiße ich nicht. Ich bin der Georg Schwab, bin hier im Landkreis Traunstein geboren, in Schneize-Waldhausen. Da war ich eigentlich die längste Zeit meines Lebens. Habe Buchdrucker gelernt, war 15 Jahre in der Druckerei beim Ertl in Trostberg. Zum Schluss war ich Lehrlingsausbilder, habe aber dann abgebrochen, weil ich eine praktische theologische Ausbildung gemacht habe auf einer Bibelschule. War dann 7 Jahre im Landkreis Heidelberg, wieder nebenberuflich in der Druckerei, aber auch so in Gemeindearbeit mitgeholfen. War die vergangenen 7 Jahre oder 6 Jahre hier in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, wo ich arbeiten durfte. Und seit einem halben Jahr bin ich freigestellt hier in der Gemeinde als zum Mitarbeiter. Genau. Das Thema Stress lass nach hat auch ein bisschen mit Grenzen zu tun, ist aber nicht genau das Thema, das angekündigt wurde. In der Heiligen Schrift schreibt der Apostel Paulus einmal folgenden Satz. Da sagt er, kauft die gelegene Zeit aus. Was meint er damit? Jedem von uns ist ein ganz bestimmtes Maß an Zeit gegeben. Zum Beispiel hat jeder heute das gleiche Maß an Zeit. Genauso wie die Bundeskanzlerin Merkel, so jeder hier, der hier in diesem Raum sitzt. Und zwar 24 Stunden, 1440 Minuten zur freien Verfügung. Kauft die gelegene Zeit aus. Das bedeutet, hol das Beste aus der Zeit heraus, die dir gegeben ist. Jetzt verdunkeln wir noch ein bisschen. Okay, mach einfach weiter. Hol das Beste aus der Zeit heraus, die dir gegeben ist. Kaufe die Zeit aus. Und jeder Tag bringt uns neue Möglichkeiten, neue offene Türen, die wir wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen können. Also die Zeit ist zunächst kein Feind, sondern sie möchte uns ein Freund sein. Kauft die Zeit aus, sagt der Paulus, und das steckt man schon mittendrin in unserem Problem. Denn oft ist es doch so, dass nicht wir die Zeit auskaufen, sondern die Zeit kauft uns aus. Dass nicht wir das Beste aus der Zeit herausholen, sondern scheinbar ist es oft so, dass die Zeit alles aus uns herausholt, bis hin zum Burnout, wo man so innerlich ausgebrannt ist, dass man in sich zusammenbricht. Nicht, dass wir die Zeit in rechter Weise nutzen, sondern dass wir von der Zeit getrieben sind. Jetzt möchte ich noch ganz allgemein zum Thema Stress ein bisschen was sagen. Als meine Großeltern 30 Jahre alt waren, da gab es dieses Wort noch gar nicht. Der Mediziner Hans Selye, Österreich-Kanadier war das, der hat dieses Wort 1936 erst in die Medizin eingeführt. Und bis es dann salonfähig wurde in der Öffentlichkeit, sind noch mal ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Aber welchen Boom hat dieses Wort heute erreicht? Die Kids sprechen vom, dass sie Stress haben in ihren Eltern. Die alten Leute sprechen vom Rentnerstress. Meine Mutter hat vor ein paar Jahren die Katze zum Tierarzt gebracht. Die Katze wurde diagnostiziert Katzenstress. Die Experten bezeichnen Stress mittlerweile als die teuerste Seuche dieses bzw. des vergangenen Jahrhunderts. Laut der Zeitschrift Focus kostet die Behandlung stressinduzierter Krankheiten in Deutschland jedes Jahr über 50 Milliarden Euro. Die Mediziner gehen davon aus, dass 2 von 3 Krankheiten durch Stress hervorgerufen werden. Was bedeutet das Wort überhaupt? Wenn wir ins Lexikon schauen, heißt es dort, Stress bedeutet Druck. Und es kommt eigentlich aus der Geologie der Begriff. Auf der Erdoberfläche sind viele tektonische große Platten. Und wenn eine Platte zwischen 2 anderen Erdplatten liegt und die eine drückt von der Seite und die andere von dieser Seite, dann bekommt die Platte in der Mitte Stress. Und genauso ist es bei uns auch. All die Dinge in deinem Leben, die auf dich Druck ausüben, die nennt man Stressoren. Und eigentlich sind Stressoren gesund für unser Wohlbefinden, für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Immunsystem. Da spricht man vom positiven Eustress. Aber problematisch wird es dann, wenn wir so unter Dauerstress stehen, dass es keine Entspannung mehr gibt. Wenn du so ständig unter Druck stehst, dass es keine Entlastung mehr gibt, dann wird der positive Eustress zum negativen Distress. Und der macht uns fertig. Der schwächt unsere Leistungsfähigkeit, der schwächt unser Immunsystem und der macht uns auf Dauer krank. Was sind das für Stressoren, die uns krank machen können? Stress hat nicht nur mit Zeitnot zu tun. Zum Beispiel auch mit Verkehrsstaus, mit Überstunden, Einkaufsstress, Lärm. All das sind Stressoren, die Druck auf dein Leben ausüben. Dann spricht man heute viel vom Beziehungsstress. Man geht mit hohen Erwartungen in eine Partnerschaft und dann kommt eine Enttäuschung nach der anderen, die ersten Konflikte und die Beziehung macht Stress. Stress kann auch Geld verursachen. Wie soll ich mein Geld am besten anlegen, dass am Ende noch irgendwas bleibt? Stress bewirkt die ganze Informationsflut, mit der wir heute ständig überschüttet werden. Wenn ich das alles lesen müsste, was tagtäglich in meinem Briefkasten landet, ich wäre total überfordert. Wir müssen heute wesentlich mehr verarbeiten als die Menschen vor 50 Jahren. Man spricht von einem Betonburgenstress. Das heißt, dass man in einer Umgebung lebt, wo es ganz unpersönlich ist, in Wohnsilos, wo der eine vom anderen nur getrennt ist durch 30 Zentimeter dicke Mauern, aber einer kennt den anderen nicht. Man ist belastet und bedrückt durch die Anonymität, die dort herrscht. Natürlich gibt es auch Stress in der Arbeit, vor allem dann, wenn wir lächeln müssen, guten Eindruck ständig geben müssen, obwohl uns innerlich gar nicht so zumute ist. Aber leiste dir das einmal an deinem Arbeitsplatz einfach loszuheulen, weil dir zum Heulen zumute ist. Wir können uns das nicht leisten. Wissenschaftler in den USA, die versuchen mittlerweile den Stress zu messen und sie haben eine Lebensereignisskala aufgestellt. Und sie haben bei dieser Skala den höchsten Wert beim Tod des Ehepartners. Hier wird gerechnet mit 100 Einheiten. Am nächsten Posten steht die Scheidung mit 73 Einheiten, Schwangerschaft mit 40 Einheiten, Hausrenovierung 25 Einheiten, Weihnachten 15 Einheiten. Stressfaktoren. Und diese Studie besagt, rein menschlich gesehen kann kein normaler Mensch mehr wie 300 Einheiten pro Jahr verkraften, ohne dass es innerhalb von 2-3 Jahren zu körperlichen und psychischen Folgen kommt. Wenn wir uns dauerhaft unter Druck befinden, dann kommt es und keine Entlastung mehr haben, dann stellen sich die ersten Signale ein. Zum Beispiel Müdigkeit. Kopfschmerzen, Vergesslichkeit, Schlafstörungen, Nervosität. Und wenn wir diese Signale einfach übersehen, dann entwickeln sich daraus mit Sicherheit über kurze oder längere Zeit irgendwelche Krankheiten. Die Mediziner sagen Depressionen, Magen-Darm-Erkrankungen, Magengeschwüre, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Allergien, Unfruchtbarkeit. Es gibt scheinbar kein Organ an unserem Körper, das nicht anfällig wäre für Stress. Irgendwo sucht sich der Körper ein Ventil. Die DRK hat vor kurzem eine Umfrage gemacht, was den Deutschen am meisten stresst. Und an erster Stelle steht hier Zeit-Termindruck. Und das ist schon erstaunlich. Unser Leben heute wird mehr denn je von der Uhr bestimmt. Vor 100 Jahren oder noch vor 50 Jahren, da war das nicht so. Mein Großvater oft erzählt, es war weit und breit keine Uhr zu sehen. Man war draußen auf dem Feld und irgend zu bestimmten Zeiten um 8 Uhr oder um 12 Uhr, 3 Uhr nachmittags haben die Kirchenglocken geläutet und da wusste man, es ist Zeit, jetzt mal die Arbeit niederzulegen und eine Pause zu machen. Aber heute finden wir fast an jeder Ecke und in jedem Raum eine Uhr. Unser Leben wird heute mehr denn je von der Zeit bestimmt. Und wenn Stress Druck bedeutet, dann kommen hier zwei Faktoren oft zusammen. Auf der einen Seite die Zeit, wo wir merken, die Zeit ist begrenzt und sie läuft ständig und wir können sie nicht aufhalten. Und auf der anderen Seite die Arbeit, die zu tun ist. Der Paulus sagt, kauf die gelegene Zeit aus. Und damit meint er nicht nur die Arbeit. Mit Sicherheit nicht. Der römische Dichter und Philosoph Seneca, der hat es ähnlich gesagt. Er sagte, carpe diem, nutze die Zeit. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht richtig nutzen. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern zu viel Zeit, die wir falsch nutzen. Hilfe, meine Zeitnot hat mich im Griff. Was sind die Ursachen dafür? Eigentlich, wenn man ganz logisch überlegt, dann ist es doch paradox. Als ich das Arbeiten angefangen habe, als Lehrbube in der Druckerei, da hatten wir die 48-Stunden-Woche. Früher hatten die Hausfrauen keine Waschmaschine, mussten für ihre vielen Kinder, die sie hatten, alles von Hand waschen. Es gab keine Einmalwindeln, kein Thermomix, keine schnellen Computer. Aber trotzdem, wenn man heute die Menschen fragt, es hat keiner Zeit. Woran liegt's? Zum einen gibt es da ganz bestimmte Zeiträuber und die rauben uns das Wertvollste und das Kostbare, das wir haben. Und wie der Name Räuber schon sagt oder Dieb, der Dieb kommt immer unbemerkt. Der gibt sich nicht so leicht zu erkennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein paar dieser Zeiträuber, dass wir sie erkennen. Der Seneca hat gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht richtig nutzen. Ich möchte es mal so umschreiben und sagen, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir uns rauben lassen. Die wir uns einfach wegstehlen lassen. Und einer der ersten Zeiträuber, das sind unsere Bedürfnisse. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in einer Bedürfnisgesellschaft, die ständig irgendwelche Bedürfnisse in uns weckt. Ob diese Bedürfnisse dann wirklich gut sind für uns, das ist sehr in Frage gestellt. Wenn ich durch die Stadt laufe, dann sehe ich links eine Reklametafel, rechts sind die Schaufenster geschmückt, die immer wieder wechseln. Und was dadurch passiert ist, es werden automatisch Bedürfnisse geweckt. Es werden ständig in uns Bedürfnisse geweckt. Ich habe mir oft gedacht, früher auch die Werbung, die tut mir gar nichts, gell? Wenn ich die anschaue im Fernsehen, da stehe ich irgendwie drüber. Aber so blöd sind die von den Produktherstellern doch auch nicht, dass sie nicht wissen, wenn sie jährlich zig Milliarden investieren an der Werbung, dass sich das nicht irgendwie austragen würde. Bis zu meinem 10. Lebensjahr zum Beispiel, nur als Beispiel, hatte ich keine Ahnung von Rama, Pflanzenmargarine. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gell? Und irgendwann hat mein Großvater dann, als ich 10 war, einen Fernseher gekauft. Und ich glaube, ich musste nur einmal diese tolle, wunderschöne Frühstückswerbung von Rama sehen. Und plötzlich hatte ich ein unstillbares Bedürfnis nach Pflanzenmargarine. Das Problem war nur, meine Eltern hatten zu Hause eine Molkerei und bei uns gab es Butter in Fülle. Und es war ein langer Kampf. Wirklich ein langer Kampf, bis es im Hause Schwab endlich mal Frühstücksmargarine auf dem Tisch gab. Aber Bedürfnisse müssen gestillt werden. Und nicht gestillte Bedürfnisse machen Stress. Manche Eltern haben Stress, weil ihre Kinder immer nur das Beste wollen. Dann müssen es die Markenturnschuhe sein für 100 Euro und das Marken-T-Shirt für 80 Euro. Und die anderen haben es auch. Und dann wollen die Kinder und die Eltern oft einen gewissen Wohlstand bewahren und dafür muss man dann entsprechend schuften. Dass die Familie dann eventuell darunter leidet, weil man nicht mehr so viel Zeit für die Kinder hat an Zuwendung und Liebe, das wird dabei oft so rigoros übersehen. Vielleicht sollten sich manche unter uns wieder fragen, ist der hohe Standard, die hohe Lebenserwartung, die ich in meinem Leben einfach so selbstverständlich erwarte, ist die überhaupt heilsam, ist die überhaupt gesund für mich? Oder sollte sich da in meinem Denken was ändern? Ein China-Missionar, der hat einmal gesagt, die glücklichste Lebensweise ist die, möglichst wenig Bedürfnisse zu haben. Und in unserer Gesellschaft wird genau das Gegenteil gefördert. Die ganze Wirtschaft, das ganze System, in dem wir leben, das lebt davon. Sie müssen ständig Bedürfnisse produzieren. Und dann werden wir Menschen zu Konsumenten, aber zu kranken Konsumenten, weil Bedürfnisse Stress hervorrufen. Wenn du heute Nachmittag oder abends einen Fernseher anmachst, dann bin ich mir sicher, egal ob du jetzt Werbung siehst oder was anderes, es werden Bedürfnisse geweckt. Ein zweiter Zeiträuber ist unser Leistungsdenken. Wir leben heute nicht nur in einer Bedürfnisgesellschaft, sondern auch in einer Leistungsgesellschaft. Wir sind getrieben von dem, was die Gesellschaft von uns erwartet und wir messen unsere Leistung an dem oder dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen, gell? Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann fördert es Konkurrenzdenken und Konkurrenzdenken fördert wiederum Stress. Ich hatte vor einigen Jahren mit einem 13-jährigen Mädchen zu tun, das kam, als es Zwischenzeugnis gab, einfach nicht nach Hause, weil es in Mathe eine 4 hatte. Und sie hatte so Angst vor dem Urteil ihrer Eltern. Und sie ist dann einfach ganz geheim bei einer Freundin geblieben, die die Eltern nicht kannten. Und das 2 Tage lang. Ein dritter Bereich ist Perfektionismus. Der Reinhold Rute, ein bekannter Seelsorger, sagt, Menschen, die alles dran setzen, fehlerlos zu sein, die setzen alles dran, sich selbst und anderen das Leben schwer zu machen. Fehlerlosigkeit ist ein krankhaft ehrgeiziges Bestreben und negativer Stress dazu. Sie produziert Unzufriedenheit und ein ständiges Gefühl, nicht zu genügen. Wenn ich Perfektionist bin, dann mache ich mir das Leben schwer. Und das kenne ich sehr aus eigener Erfahrung. Das ist irgendwie ein Teufelskreis. Auf der einen Seite habe ich immer irgendwie Angst zu versagen und auf der anderen Seite werde ich immer kleinlich in Bezug auf meine eigenen Fehler. Und es kann unwahrscheinlichen Druck ausüben. Das waren jetzt nur drei Stressoren. Ich weiß, es gibt viel mehr, aber die Zeit läuft und wir sind beschränkt. Deswegen möchte ich jetzt zum nächsten übergehen, Hilfen, wie ich meine Zeitnot besser in den Griff bekomme. Ich möchte zuerst ein paar allgemeine Hilfen geben. Das erste ist natürlich eine richtige Zeiteinteilung. Und dafür brauche ich Disziplin. Zum Beispiel habe ich gemerkt, wenn ich zu meiner Arbeit fahre, an meinen Arbeitsplatz, wenn ich mir die Zeit so einrichte, dass ich genau pünktlich ankomme, und ich habe mir da ausgerechnet, für einen Kilometer brauche ich eine Minute, für 20 Kilometer 20 Minuten. Wenn ich es mir so einrichte, dann komme ich immer zu spät. Also brauche ich einen Puffer. Richte ich mir ein zu meinem Termin oder zu meiner Arbeit, ich komme 10 Minuten früher. 10 Minuten ist nicht viel wertvolle Zeit, die ich dadurch verliere. Aber diese 10 Minuten Puffer verschaffen mir viel Ruhe und viel inneren Frieden. Es ist auch wichtig, ganz bewusst Entspannungszeiten einzuplanen. Das sage ich so, ich weiß, dass ich das in meinem Leben ganz oft übersehe. Ein Symptom von Stress ist, dass man plötzlich keine Lust mehr hat und keine Freude an gar nichts mehr. Und deswegen ist es für mich eine Hilfe, ab von Zeit zu Zeit, alle halbe Jahre mache ich das ganz bewusst, dass ich mich hinsetze und mir aufschreibe, was mir in meinem Leben wirklich echt Freude macht. Und dann teste ich das letzte halbe Jahr und versuche mir bewusst, solche Zeiten wieder einzuplanen, diese Dinge zu tun, die mich da entspannen und mir Freude machen. Ein zweites ist Ordnung im Leben. In der Bibel heißt es von Gott, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des, also nicht der Ordnung, sondern des Friedens. Ordnung schenkt mir einen gewissen Frieden. Ich sehe zum Beispiel, in dem Punkt bin ich sehr peinlich, sehe ich darauf, wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, dass ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Damit nicht, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und ich in dem Chaos, das auf dem Schreibtisch ist, irgendwie meinen ersten Tageseinsatz damit verbringe, irgendein Teil zu suchen, das ich da nicht finde. Und ich habe auch gemerkt, ich meine, ich bin ein Single, es bringt mir mehr Frieden ein, wenn ich morgens in eine aufgeräumte Küche komme. Als wie wenn da schon ein Berg mit Geschirr steht, wo mit verkrustetem Essen dran. Ein drittes, Erfolgserlebnisse schaffen. Erfolgserlebnisse sind ein wichtiger Anti-Stress-Faktor. Und es sollten eigentlich auch die Arbeitgeber wissen in der Arbeit, dass Loben wirklich entstresst. Aber manchmal kann ich mich nicht loben, weil ich mir meine Ziele zu hoch stecke, weil ich die Ziele nie erreiche. Oft kommt der Stress gar nicht von der vielen Arbeit, die ich habe, sondern nur von zu hoch gesteckten Zielen, die ich nie erreiche. Deswegen mach deine Ziele ein bisschen niedriger, wo du dann Ergebnisse hast und wo du dich dann darüber freuen kannst, wenn du das eine und andere erreicht hast. Das waren jetzt alles Punkte, was unser Handeln angeht. Aber der Punkt, der jetzt kommt, ist mir eigentlich das Wichtigste. Weil es hier nicht um mein Handeln geht, um meine Disziplin, sondern hier geht es um meine innere Haltung, um meine Einstellung. Und die, denke ich, ist entscheidend. Richtige Prioritäten. Vorher, die ersten drei Punkte, das waren wichtige Dinge. Aber jetzt der vierte Punkt, das ist ein wesentliches Ding. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das Wesentliche ist immer wichtiger als das Wichtige. Das müssen wir verstehen. Wenn die Menschen in Afrika Häuser bauen, dann müssen normalerweise die Frauen die schweren Steine, Kies und Sand schleppen. Und die machen das dann meistens so, dass sie über eine weite Strecke laufen müssen, haben einen Korb auf dem Rücken oder auf dem Kopf. Und dann werden die Steine, Kies und Sand, die werden zu dem Platz hingeschleppt, hingetragen, wo das Haus gebaut wird. Aber wie machen die Frauen das? Sie wollen natürlich nicht so oft hin und her laufen, weil das kostet Kraft. Jetzt wird in die Körbe, legen sie nacheinander bestimmte Dinge rein. Was muss zuerst in den Korb? Zuerst kommen die großen Steine hinein, dann der Kies und dann der Sand. Wenn die großen Steine drin sind, dann kommen die kleinen Steine, die rutschen zwischen den großen hindurch, dann kommt der Kies, der rutscht zwischen den anderen Steinen durch und füllt die Lücken auf, zum Schluss der Sand rutscht zwischen den Kies und füllt die ganz die kleinen Lücken auf. Das ist viel effektiver, als wenn ich anfange mit dem Sand. Das heißt, wenn wir über unser Leben nachdenken, dann müssen wir wissen, was die wirklich wichtigen Steine sind. Was sind die wichtigen Steine, die wichtigsten Steine, die zuerst in deinen Lebenskorb hinein müssen? Und deswegen müssen wir jetzt auch über geistliche Dinge reden, weil sonst werden wir dem Thema nicht gerecht. Stell dir mal vor, du läufst im Wald und da triffst einen Mann, der sägt an einem riesengroßen Baum. Und du gehst zu dem Mann hin und sagst, was machen Sie denn hier? Und der Mann sagt, ich säge einen Baum, siehst du doch. Und Mann, ich bin geschafft. Und dann sagst du zu diesem Mann, wie lange arbeiten Sie denn schon an diesem Baum? Und er sagt, ja, jetzt schon über 5 Stunden. Und es ist wirklich eine harte Arbeit. Und du siehst ihm an, dass er wirklich kaputt und fertig ist. Und dann sagst du ihm, aber warum machen Sie nicht einfach mal eine Pause und schärfen die Säge? Und der Mann würde antworten, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Dafür bin ich zu beschäftigt. Was würden wir für so einen Mann halten? Der steht ein bisschen daneben, gell? Er erkennt nicht, was wichtig und was wesentlich ist. Es geht um die Frage, was wirklich wesentlich ist. Das Schleifen der Säge wäre in diesem Fall die wichtigere Priorität. Und jetzt die Frage an dich, was ist die wichtigste Priorität in deinem Leben? Wenn du jetzt so beschriftete Steine hättest in deinem Leben, was wäre der erste Stein, der hineinkommt in deinen Lebenskorb? Der Henry Kissinger, der sagte mal, weil wir ständig das Nötigste tun müssen, kommen wir nicht mehr dazu, das Notwendige zu tun. Weil wir ständig das Wichtige tun müssen, kommen wir nicht mehr dazu, das Wesentliche zu tun. Womit beschäftigst du dich in deinem Leben, mit dem Nötigsten oder mit dem Notwendigen? Und was ist das Notwendige? Und dazu lese ich jetzt einen längeren Abschnitt aus der Bibel, aus dem Propheten Haggai. Und der beschreibt ein Problem von dem Volk Gottes. Und hier heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch hier geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Ihr erwartet viel, aber es wurde wenig daraus. Und was ihr von der Ernte heimgebracht habt, das blies ich weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das Wüste liegt, während jeder von euch seinem eigenen Hause zuläuft. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag. Der Text beschreibt das Volk Gottes Israel in einem gestressten Zustand. Gell? Das lesen wir raus. Sie arbeiten ständig, sie bringen Geld heim, aber es ist so, dass es nie reicht. Es ist wie wenn der Beutel Löcher hat. Sie essen und trinken, aber sie werden nicht wirklich befriedigt. Sie kleiden sich, aber sie werden nicht wirklich warm. Ständig sind Bedürfnisse da, die nicht gestillt werden. Und jetzt stellt der Herr selber die Frage, warum das? Warum ist es so bei euch? Mein Leben so zu verplanen und zu leben, ohne wirklich nach dem lebendigen Gott zu fragen und ihn an die erste Stelle zu setzen, das wäre eine totale Zielverfehlung. Wenn das so ist, dann gehst du an deinem Leben total am eigentlichen Ziel vorbei. Das wäre ungefähr so, wie wenn du das ganze Leben an einem riesigen Baum sägst, ohne dir wirklich die Zeit zu nehmen für die Säge zu schleifen. Ein anderer Text im Neuen Testament sagt es ähnlich, im Jakobusbrief. Wohlan nun, die ihr sprecht, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld gewinnen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Nichts als ein Hauch ist es, der kaum ist er da schon wieder verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Mein Leben auf eigene Faust verplanen und zu leben, ohne wirklich nach dem lebendigen Gott zu fragen, das ist Zielverfehlung, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist ein Leben ohne Gott, und ein Leben ohne Gott zu führen, bedeutet immer, ich gehe am Wesentlichen vorbei, denn dazu bist du geschaffen. Und ich glaube, hier liegt eine wichtige Ursache. Noch ein Zitat aus dem Alten Testament hat zu dem Thema viel zu sagen. Jesaja 32, Jesaja 30, jetzt bin ich verkehrt. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen. Und jetzt kommt er auf die Folgen zu sprechen. Und er sagt, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr, also durch einen Richtungswechsel, durch das richtige Ziel und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Jetzt geht der Text weiter. Sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahinfliegen. Uns kann es nicht schnell genug gehen, wir wollen das Leben auskosten. Und jetzt darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen. Was heißt denn das? Wenn wir in unserem Leben die falschen Prioritäten setzen, dann werden uns eventuell schon die kleinsten Dinge in große Unruhe stürzen. Wenn wir das Wesentliche in unserem Leben nicht im Auge haben, dann braucht es nur kleine Dinge oft, die dich wirklich unruhig und nervös machen. Mein geistliches Leben, meine persönliche Beziehung zu Gott ist nach dem Maßstab der Heiligen Schrift die allererste und die wichtigste Priorität in meinem Leben. Alles andere ist nur Sand und Kies. Dein Haus zu Hause, so schön wie du es auch herrichten magst, es ist nur Kies. Oder dein Garten, oder dein hoher Lebensstandard, deine Urlaubspläne, deine Aufstiegsmöglichkeiten in der Firma, ist alles nur Kies. Sogar deine Fitness, deine Gesundheit sind nicht die wichtigsten Steine. Die Bibel sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zuerst. So wird durch solches alles hinzugelegt werden. Wenn ich das wirklich so praktizieren würde, wie der Vers das sagt, dann würde das viel Druck und viel Stress aus meinem Leben nehmen. Weil ich weiß, zuerst ist Gott dran. Und die anderen Dinge, um die wird sich dann der Herr schon kümmern. Mein Lebensziel, und jetzt geht es um die Richtung, mein Lebensziel bestimmt meinen Lebensstil. Es geht gar nicht mehr so um die Frage, wie lebe ich, sondern es geht vielmehr um die Frage, wohin lebe ich. Der Wilhelm Busch, der Dichter, der hat früher mal gesagt, 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Das ist so. Wir müssen mit, ob wir wollen oder nicht. Aber die wichtige Frage ist, wohin wir laufen. Und es kommt mir mit uns Menschen manchmal so vor, wie mit so einem Hamster in seinem Laufrad drin, gell? Die einen Menschen laufen in diesem Rad der Welt ganz gestresst und gehetzt. Und innerhalb von diesem Rad erreichen sie vielleicht auch ganz viel. Sie entwickeln eine besondere Lauftaktik, sie laufen schneller als andere, aber in Wirklichkeit, geistlich gesehen, kommen sie nicht vom Fleck. Sie bleiben immer auf der gleichen Stelle. Und das ist genau das, was die Bibel bezeichnet mit dem Lauf der Welt. Und hinter diesem Lauf steht eigentlich eine Taktik. Wir werden so beschäftigt mit dem Laufen, das heißt mit dem Wie, sodass wir keine Zeit mehr darüber haben, nachzudenken, wohin es eigentlich geht. Wir müssen uns ständig Gedanken machen, wie laufen wir. Andere laufen ganz anders, viel relaxter, viel gelassener, gell? Ihr Leben ist viel entspannter und gesünder, machen sich Gedanken, wo gehe ich morgen hin auf den Berg, was für einen Ausflug mache ich nächstes Wochenende. Das Leben ist so schön und gemütlich, aber bei ihnen ist das Gleiche. Sie laufen genauso geistlich auf der Stelle. Sie machen sich nur Gedanken über das Wie, aber nicht über Gedanken über das Wohin. Wohin läuft dein Leben eigentlich? Ich kenne einige schon recht alte Menschen, die sind noch so beschäftigt mit dem Wie. Die leben so voll im Leben. Machen sich Sorgen um die Enkelkinder, arbeiten und schuften und machen alles Mögliche, sodass mir richtig Angst ist um sie. Weil ich mir denke, die stehen so, schon so nah vor ihrem Tod, warum machen die sich keine Gedanken über das Wohin? Wohin laufen wir eigentlich? Und weißt du, wenn die Heilige Schrift recht hat, und ich bin überzeugt, dass sie die Wahrheit ist, dann ist die erste Frage, die dir gestellt wird nach dem Tod, nicht die Frage, wie hast du dein Leben gelebt? Die erste Frage beginnt nicht mit wie, sondern mit wohin. Auf welches Ziel hin hast du gelebt? Das ist erst einmal wichtiger. Für welchen Weg hast du dich entschieden? Für deinen eigenen Weg oder für den Weg mit Gott? In Österreich gibt es einen langen Tunnel, der ist wirklich lang. Und bevor man da reinfährt, muss man sich einordnen, man muss sich entscheiden, auf welcher Spur. Und je nachdem, wo du dich einordnest, kommst du entweder dort raus oder ganz woanders. Wenn ich mich nicht alles täusche, in Slowenien oder in Italien. Entscheidend ist, wohin? Wo ordne ich mich ein? Wozu Gott uns auffordert, das ist das hier. Raus aus diesem Lauf der Welt. Raus aus diesem Getriebe, die Richtung wechseln und nicht das Ziel verfehlen. Denn also spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Umkehr bedeutet, das Ziel richtig anpeilen. Das Wohin ist entscheidend. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern einmal, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ihr seid zwar noch drin, aber nicht mehr von dieser Welt, denn euer Leben hat ein neues Ziel. Das heißt, wir werden nicht mehr getrieben von dem Rad dieser Welt, sondern wir werden gezogen von der Liebe Gottes. Das Motto dieser Welt ist 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Aber Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Vers beginnt mit, kommt her zu mir. Es geht um Richtungswechsel. In welche Richtung geht dein Leben? Zum Sohn Gottes hin? Oder geht es nur nach deinen eigenen Plänen und Regeln? Mich begeistert es, wenn ich die Evangelien lese, wie die Menschenmassen Jesus belagern. Es sind nicht nur Tausende, es sind Zehntausende, die um Jesus herum sind, wie sie ihn bedrängen. Und wie der Herr Jesus Zeit hat für einen Mann, für den Jairus, der sagt, meine Tochter liegt im Sterben, bitte komm. Und während er geht und sich die Bahn wälzt durch die Menschenmasse, berührt ihn eine Frau von hinten, die seit 40 Jahren blutflüssig ist, oder 12 Jahren. Und Jesus bemerkt, es dreht sich um und hat Zeit für diese Frau. Und ein blinder Bettler ist am Wegesrand, der schreit, Herr, du Sohn Davids, hilf mir. Und die Leute fahren ihn an, nein, Jesus hat jetzt keine Zeit für dich. Und Jesus geht zu diesem Mann hin und er hat Zeit für ihn. Und heilt ihn. Und dann wird dieser Jesus gefangen. Er wird angespuckt, er wird mit Fäusten geschlagen, er wird gemartert, gegeißelt, er wird ausgepeitscht. Die Schriftgelehrten hetzen, damit sie Jesus endlich ausmerzen. Er passt nicht ins Konzept. Und in der ganzen Passionsgeschichte sehe ich, wie alle Menschen so in Bewegung sind und unter Druck, unter Stress. Stress hoch drei, gell, in Israel. Der Pilatus ist unter Stress, weil er weiß, Jesus ist unschuldig. Aber er steht so unter Druck von den Schriftgelehrten, dass er ihn nicht freigeben kann. Die Jünger stehen unter Stress, weil sie plötzlich Angst haben und feige sind und sich verstecken und sich nimmer trauen, Jesus öffentlich zu bekennen. Aber nur einer steht da in diesem ganzen Getriebe wie ein Fels in der Brandung und das ist der Herr selbst. Obwohl er jetzt in diesem Moment den größten psychischen und physischen Druck auszuhalten hat. Aber er steht da, so als ob er der Einzige ist, der noch Frieden hat in seinem Herzen. Und am Ende hängt er dann festgenagelt an einem Kreuz, elendig und zerstunden, und die Leute strecken ihre dreckigen Finger gegen ihn und sagen, schaut, jetzt ist dieser auch untergegangen im Getriebe der Zeit. Jetzt hat ihn das Rad der Welt auch eingeholt und jetzt hängt er da. Anderen hat er geholfen. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann steige er doch herab vom Kreuz und helf sich selbst. Aber Jesus sagt als letzte Worte, als er stirbt am Kreuz, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Vielleicht kann man so sagen, mit dem Bild von vorhin, er hat den Tunnel freigemacht. Der Tunnel, der Weg dorthin, wo die echte Ruhe ist beim Vater, der war vorher noch zu. Und durch seinen Tod und durch sein Sterben macht er diesen Weg frei. Und Jesus selbst hat vorher das schon angedeutet, indem er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg. Und wichtig ist, auf welchem Weg du gehst. Das ist wichtiger als wie du dein Leben lebst. Wichtiger ist, wohin du dein Leben lebst. Und der eigentliche Grund, da bin ich überzeugt, warum uns Menschen heute die Zeit davonläuft, warum wir an so vielen negativen Stress ausgesetzt sind. Die Wurzel für all die Stressoren, die uns umgeben, die Wurzel ist unser Leben ohne Gott. Und die Konsequenz, so sagt die Heilige Schrift, ist die Hölle. Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr ist. Menschen, die ohne Gott laufen wollen, die werden auch nach ihrem Tod in der Ewigkeit an einem Platz laufen, wo Gott nicht ist. Und wir stehen aber jetzt noch vor dem Tunnel, gell? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns einzuordnen. Und wo wir uns jetzt einordnen, wird entscheidend sein, wo wir dann einmal die Zukunft verbringen. Wenn du diese Entscheidung richtig triffst für Jesus Christus, Gottes Sohn, dann verspricht dir die Heilige Schrift ein ewiges Leben bei Gott. Aber es geht ja nicht nur um das ewige Leben in der Zukunft, sondern die Heilige Schrift verspricht dir dann auch für heute schon einen Frieden und eine Ruhe für dein ruheloses Herz. Und Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Ich denke, darin liegt im Wesentlichen die Lösung und der eigentliche Punkt. Und der war mir am Ende einfach auch wichtig, weil es wirklich der größte Stein ist, der hinein muss in deinen Lebenskorb. Danke euch für euer Zuhören.